Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich habe vor kurzem ein Interview mit Herrn Professor Bagus von der Universität von Madrid aufgenommen. Leider ist uns bei diesem Interview nach circa 2 Minuten meine Frontkamera ausgefallen. Daher Schande über unser Haupt und das Haupt unserer Nachfahren. Ich möchte euch jedoch dieses, wie ich meine, sehr wertvolle Interview nicht vorenthalten. Wir werden euch das Ganze jetzt also ausspielen mit einer relativ schlechten Aufnahme von mir. Ich bitte dies zu entschuldigen und sage, los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mit dabei Herr Professor Bagus. Herr Professor Bagus, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid, an der Sie auch promoviert haben. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf der Rolle des Staates, der Zentralbanken sowie der Geldpolitik, wobei Sie sich besonders kritisch mit der expansiven Geldpolitik und dem Eurosystem auseinandersetzen. Ihre Erkenntnisse haben Sie in Ihrem Buch Die Tragödie des Euro zusammengetragen. Ihr jüngstes Werk, Die Ära Milei, Argentiniens neuer Weg, zeichnet ein sehr positives Bild des argentinischen Präsidenten, der in den deutschen Medien regelmäßig als Diktator bezeichnet wird, der sein Volk mit Füßen tritt.
Meine erste Frage an Sie, Herr Professor Bagus, als Javier Milei im Dezember 2023 Präsident von Argentinien wurde, gab es in den Medien zunächst einen Aufschrei. Prognosen, Experten, alle deuteten darauf hin, dass Argentinien jetzt dem Untergang geweiht sei. Friedrich Merz sagte sogar, dass Milei Argentinien ruiniere und die Menschen mit Füßen tritt. Nun aber ist Milei seit über 1,5 Jahren an der Regierung und es ist auffällig still um ihn geworden. Warum ist das so? Und passiert jetzt aktuell in Argentinien nichts mehr oder haben sich die Medien darauf beschränkt, weniger über ihn zu berichten, weil sich gerade so viel tut?
Naja, zu Beginn seiner Präsidentschaft, da haben sie auch noch fleißig berichtet, weil aus statistischen Gründen vor allem die Armutsquote hochging. Da haben sie noch berichtet, als sie jetzt runtergeht, 20%, da berichten sie nicht mehr. Sie haben auch noch die Inflationsrate fleißig berichtet, also die jährliche. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Ja, die Erklärung ist einfach. Sie haben den Teufel an die Wand gemalt. Ökonomen, 100 Ökonomen haben auch einen Aufruf verfasst. Thomas Piketty war mit dabei, als Milei gewählt wurde. Und sie sagten, wenn er sein Programm umsetzt, sein libertäres Programm, dann wird es zu einer großen Wirtschaftskrise und sozialen Unruhen kommen in Argentinien. So, und die Erklärung ist eben einfach. Die Mainstream-Medien sind eben linksetatistisch etabliert. Und in diesem linken etatistischen Weltbild kann es einfach nicht sein, dass jemand, der sagt, der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem, Erfolg hat. Oder jemand, der sagt, Steuern sind Raub, Erfolg hat. Ja? Es darf nicht sein, dass jemand, der sagt, Politiker sind Parasiten, Erfolg hat. So, und Milei hat ja genau das Gegenteil gemacht, was keynesianische Ökonomen empfehlen würden in einer Rezession. Das Land steckte ja in einer Rezession, als er an die Macht kam. Da würde ein keynesianischer Ökonom sagen, und haben sie auch gesagt, der Staat muss mehr ausgeben, damit die aggregierte Nachfrage angekurbelt wird. Damit die Unternehmer mehr Nachfrage haben, mehr Leute einstellen, dann gibt es mehr Jobs und die haben dann mehr Nachfrage, ein kumulativer Prozess, der aufwärts geht. So, Milei hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat die Staatsausgaben 30%, ja, das ist wahrscheinlich in Friedenszeiten einmalig, ja, vielleicht nach einem Krieg, dass dann die Militärausgaben eben zurückgefahren werden, aber in Friedenszeiten, dass man innerhalb kürzester Zeit 30% die Staatsausgaben verringert. Das sucht wirklich seinesgleichen. Und jeder keynesianische Ökonom würde dann sagen, ja, dann fällt natürlich die aggregierte Nachfrage, wenn der Staat weniger ausgibt. Die Unternehmen setzen auch weniger ab, entlassen Leute, die fragen dann noch weniger nach. Und es kommt zu einer riesigen Depression. Und genau das haben sie auch vorhergesagt. Und genau das ist eben nicht eingetreten. Ja, schon Mitte 2024 begann die Wirtschaft zu wachsen. Ja, ein Jahr, nachdem er ins Amt kam, Dezember 2024 war die wirtschaftliche Aktivität 6% höher als im Dezember zuvor. Das letzte Datum ist jetzt vom Juni 2025. Auch da ist die wirtschaftliche Aktivität 6,4% höher als ein Jahr zuvor. In der Folge, die Inflation ist zurückgegangen, ja, von 25% im Monat auf unter 2%. Die Armutsquote ist von über 50% auf unter 30% zurückgegangen. Über 10 Millionen Argentinier sind der Armut entronnen und das mit libertären Rezepten. Und das passt natürlich überhaupt nicht ins linke Weltbild. Also was macht man? Vogel-Strauß-Taktik, Kopf in den Sand und das und die libertäre Erfolgsgeschichte ignorieren.
Ja, ich meine, Sie sprechen von linker Politik. Bleiben wir doch gerade mal dabei. Die Berliner SPD hat vor ungefähr einem Monat im Abgeordnetenhaus ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz vorgelegt, was den Senat dazu ermächtigen soll, Privateigentum verstaatlichen zu können. Demnach soll bei Bedarf Grund und Boden oder auch Unternehmen enteignet werden können. Ganz richtig gehört, enteignet werden können. Herr Bagus, Sie sind Ökonom und Professor für Volkswirtschaftslehre. Wie bewerten Sie diesen Gesetzesvorschlag und was würden die Konsequenzen sein, wenn dieses Gesetz wirklich in Kraft treten würde, um dann natürlich auch in letzter Konsequenz angewendet zu werden?
Ja, die österreichische Schule, der Milei auch anhängt, hat eines ihrer wichtigsten Theoreme ist die Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im Gemeinwesen, im sozialistischen Gemeinwesen. Was will das sagen? Wenn der Staat die Unternehmen verstaatlicht, dann hat er nicht das nötige Wissen darüber, wie diese Ressourcen am besten eingesetzt werden. Ja, Hayek sagt dazu, es ist eine Anmaßung von Wissen, dass der Staat weiß, wie die Ressourcen am effektivsten im Sinne der Verbraucher, der Konsumenten, der Menschen eingesetzt werden. Dieses Wissen wird erst in einem spontanen, dynamischen Marktprozess entdeckt. Ja, im Wettbewerb wird es entdeckt. Der Staat kennt gar nicht alle Möglichkeiten dieser Ressourcen, die er verstaatlicht hat. Wie soll diese Ressourcen jetzt eingesetzt werden zum Wohl der Menschen? Das weiß er nicht. Was passiert über das Preissystem, über den dynamischen Marktprozess, dass diese Ressourcen dann so eingesetzt werden? So, also das ist ein Schritt natürlich hin zum Sozialismus, in dem nämlich ein Gemeineigentum, ein staatliches Eigentum über die Produktionsmittel vorherrscht. Und dieses Wissensproblem, das besteht nicht nur in einem hundertprozentigen Sozialismus, ja, der, wie wir wissen, auch 150 Millionen Menschenleben auf dem Gewissen hat und das dürfen wir nie vergessen, sondern es passiert auch im Kleinen. Wenn der Staat ein Grundstück oder ein Unternehmen verstaatlicht, dann bestimmen jetzt plötzlich zentrale Planer, wie werden diese Ressourcen eingesetzt. Ja, und die Erkenntnis der österreichischen Schule ist eben, wie gesagt, dass diese Planer nicht wissen können, wie diese Ressourcen am besten eingesetzt werden, weil dieses Wissen gerade erst oder nur im privaten Marktprozess entdeckt wird. Und klar, wenn das jetzt in Berlin gemacht wird, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf Investoren. Wer wird denn jetzt noch in Berlin investieren, wenn er weiß, dass er vielleicht dann später enteignet wird und er Alternativen hat und er auch in anderen Bundesländern oder anderen Staaten investieren kann? Ne? Das heißt, es ist ein sehr fatales Signal, was da gesetzt wird aus Berlin, was sicherlich Investoren abschrecken wird.
Umso interessanter auch, dass überhaupt deutsche Politiker, die sich schon deutlich mehr im Kommunismus sehen als im libertären Denken, das können wir hier feststellen, dass die sich überhaupt berufen fühlen, jemanden wie Herrn Milei zu kritisieren. Die sollten eigentlich eher mal auf den eigenen, nicht mehr reich gedeckten Teller schauen. Sie kennen ja Herrn Milei persönlich. Wissen Sie, was er über Deutschland denkt und wie beurteilt er unsere aktuelle Wirtschaftslage?
Ja, wenn Sie schauen auf seinen Twitter-Account oder Ex-Account, da hat er als Hintergrundbild ein Bild der Berliner Mauer, ja, der Fall des Sozialismus. Das heißt, das ist für ihn auch ein Symbol, der Fall der Mauer, dass der Sozialismus eben gescheitert ist. Und er sagt ja nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial, kulturell und ästhetisch ist der Sozialismus eben, führt er in den Niedergang. So, er hat auch schon mal geteilt ein Video von dem Peter Fechter, glaube ich, heißt der verblutet ist auf der Flucht aus dem Sozialismus, aus der DDR. Ja, das war nur ein Jahr nach dem Mauerbau, wo der angeschossen ist, dann im Niemandsland da verblutet. Er wollte nur Freiheit und da hat er eben auch ein Video dazu geteilt. Also das, Milei ist sich bewusst, dass es in Deutschland diese Teilung gab und dass der Sozialismus eben da gescheitert ist. Und was ich noch von ihm weiß, ist, dass es ihn reizt, in Deutschland über das argentinische Wirtschaftswunder zu sprechen. Ja, weil er weiß natürlich, dass es mit Ludwig Erhard das deutsche Wirtschaftswunder gab. Und er würde eben gerne nach München kommen am 11. Oktober, um da über das argentinische Wirtschaftswunder am Ludwig von Mises Institut Deutschland zu sprechen und da den Preis Empfang zu nehmen, der ihm da gewährt wird. Also er weiß über die Geschichte Deutschland, dass es das Wirtschaftswunder gab mit Erhard und dass das eben durch liberale Politik gewesen ist. Und jetzt hat er das argentinische Wirtschaftswunder zu verantworten und möchte das gerne vortragen. Hoffentlich klappt es. Zur aktuellen Politik, da hat er in Argentinien genug zu tun wahrscheinlich. Und ja, er schläft eben nur 4 Stunden pro Tag und arbeitet Tag und Nacht dafür, aber wenn er fühlt, dass es in Argentinien vorwärts geht, aber wenn er das sehen würde, was in Deutschland passiert, dann würde er mit Sicherheit sagen, dass das, was er ja auch gesagt hat in Davos, ja, dass der Westen sich von den Ideen abgewendet hat, die ihn groß gemacht haben, von den Ideen der Freiheit und sich den Ideen des Kollektivismus, des Sozialismus in all seinen Facetten. Ja, nicht nur Nationalsozialismus, auch den Kommunismus, auch die Sozialdemokratie, das sind alles verschiedene Abstufungen oder den Wokismus jetzt, ja, denen zugewendet hat und dass es deswegen in eben, ja, dass der Westen sich von den Idealen abgewendet hat und sich den falschen Idealen zugewendet hat und dass der Westen deswegen auf dem Abstieg ist. Und Deutschland ist ja da das, ein Prime Example, ja. Also das beste Beispiel eigentlich dafür, wie ein Land durch den Sozialismus heruntergewirtschaftet wird. Und er sagt halt immer, wir in Argentinien, wir sind das beste Beispiel, was passiert, wenn man etatistische, sozialistische Ideen anwendet. Ja? Über 8 Jahrzehnte hat der Peronismus, der Sozialismus Argentinien heruntergewirtschaftet. Und jetzt macht ihr, würde er sagen, in Deutschland das Gleiche. Schaut doch, was in Argentinien passiert ist und wendet euch wieder den Ideen der Freiheit zu. Ich denke, das würde er sagen.
Ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung wird irgendwann selbst noch sehr genau bemerken, was sie mit ihren Wahlentscheidungen angerichtet haben und werden diese Erfahrungen noch machen dürfen. Jetzt hatten Sie vom argentinischen Wirtschaftswunder gesprochen. Dann müsste man ja davon ausgehen, dass der Rückhalt in der Bevölkerung sehr hoch ist. Kann man das so sagen oder ist es so, dass Milei im eigenen Land auch mächtige Gegner hat?
Klar, er hat sich zum Feind die Politkaste gemacht, die eben viel große Macht hat. Und dazu gehören eben nicht nur die Politiker, dazu gehören eben auch die Bürokraten der Deep State, der ihm versucht, Steine in den Weg zu rollen. Dazu gehören auch Unternehmer, die eben vom Staat profitiert haben durch öffentliche Aufträge oder Privilegien. In Deutschland wäre das die Energiewendeindustrie oder Asylindustrie, also Unternehmen, die mit dem Staat verbunden sind, da gemeinsame Interessen haben. Er hat sich die Medien zum Feind gemacht, die haben nämlich staatliche Subventionen bekommen, die hat er gestrichen. Und viele Menschen eben, die vom Staat abhingen, Sie müssen sich so vorstellen, dass in Argentinien viele Stellen als Art Scheinstellen geschaffen worden sind, um Freunde, Verwandte von Politikern zu versorgen. Ja? Oder Aktivismus, linken Aktivismus zu betreiben. So, und diesen Krebs, so möchte ich mal ausdrücken, hat er bekämpft und abgetrennt. So, und klar, da hat er sich Feinde geschaffen, also diese Leute, die vorher eben nichts gearbeitet haben oder Aktivismus auf Staatskosten betrieben haben, die werden ihn nicht wählen, die werden ihn niemals wählen, die gehen auch auf Demonstrationen, die sind auch bereit, da Geld zu geben, damit noch mehr Leute auf die Demonstrationen kommen. So, also es wird immer einen großen Anteil oder einen Anteil der Bevölkerung geben, die Peronisten sind, die Etatisten sind und die gegen Milei sind. So, jetzt spüren die Menschen generell, dass es aufwärts geht. Ja, die Reallöhne sind gestiegen, natürlich von einem sehr niedrigen Niveau. Ja, 2024 sind die 13% gestiegen. Die Armutsquote ist, wie gesagt, 20 Prozentpunkte gefallen. Und der große Vorteil von Milei ist natürlich, dass er ein Outsider ist und so auch wahrgenommen wird. Ja, er hat gesagt, ich verteidige die Interessen der braven, rechtschaffenden, produktiven Argentinier gegen diese Politkaste, die ich eben erwähnt habe, die eben gemeinsame Interessen haben. Ja, das ist der Konflikt, den er aufgezeichnet hat. Es gibt eine ausbeuterische Klasse, das ist die Politklasse, ja, mit all ihren Verbündeten. Und dann gibt es die hart arbeitenden, produktiven Argentinier. Und ich verteidige das Volk gegen die anderen. So, natürlich wehrt sich die Politklasse mit allem, was sie hat, setzt auch Lügen in die Welt, diffamiert ihn und so weiter. Und aber da es aufwärts geht, ja, denke ich, dass die Mehrheit der Bevölkerung ihn weiterhin unterstützt. Zumindest zeigen das die Umfragen. Und es gab eben im Mai, nein, im April oder Mai? Im Mai gab es eine Wahl in Buenos Aires. Das ist wie eine Landtagswahl, Entschuldigung, wie in Berlin sozusagen. Das wäre wie eine Landtagswahl in Berlin. Und da hat seine Partei 30% geholt mit seinem Koalitionspartner. Die haben 15% geholt, sind sie dann knapp an der absoluten Mehrheit da gewesen. So, wenn man jetzt sagen würde, oh, die Argentinier, die leiden jetzt so unter Milei, die werden mit Füßen getreten, die wollen ihm einen Denkzettel verpassen für seine Reformpolitik, dann wäre er da nicht stärkste Kraft geworden. Ja. Also letztlich wird es sich dann bei den Parlamentswahlen im Oktober wirklich entscheiden oder zeigen, wie die Stimmung wirklich ist im Land, ja, wie die Lügen von der Opposition da verfangen. Man muss sich das auch so vorstellen, ganz wichtig in seinem makroökonomischen Stabilisierungsprozess ist der ausgeglichene Haushalt. Dadurch, dass er den Haushalt ausgeglichen hat, es kein Defizit mehr gibt, sind die Inflationserwartungen zurückgegangen und die Na Geldnachfrage ist gestiegen. Warum? Weil vorher gab es ein Defizit von insgesamt 15% und des Bruttoinlandsprodukts und das wurde durch neues Gelddrucken finanziert. So, weil die Leute wussten ja, wenn es Defizit gibt, wird neues Geld gedruckt, gab es diese inflationären Erwartungen. Die sind jetzt beseitigt, jetzt stabilisiert. Aber die Opposition, die eben noch die Mehrheit im Parlament hat, versucht, diesen ausgeglichenen Haushalt zu zerschießen und neue Ausgabenprogramme durch das Parlament zu boxen, damit es wieder ein Defizit gibt, dass es wieder Unsicherheit gibt an den Märkten, dass auch es spekulative Attacken gegen den Peso gibt und die Inflationserwartungen steigen und die Geldnachfrage sinkt und dadurch die Inflation wieder ansteigt. So, also die sind bereit, das Land zu zerschießen, nur um an der Macht zu bleiben oder die zu behalten. Ja,
Schauen Sie, so vieles, was Sie gesagt haben, Herr Professor Bargus, ist eins zu eins, da müssten Sie nur das Land ändern. Ich meine, man könnte sagen, NGOs, die wiederum Dinge fördern, Postenschacherei, haben Sie vorher angesprochen. Sie sagen, Familienmitglieder, denen Posten gegeben wurde. Exakt das Gleiche gibt es doch bei uns auch. Nicht erst seit gestern. Ja. Linke NGOs, linke Vereine, linke Interessengruppen, die teilweise sogar gewalttätig von staatlicher Seite finanziert werden, um dann quasi gegen den politischen Gegner eingesetzt zu werden als Instrument. All diese Dinge oder aber auch nur um den Machterhalt zu bekommen oder wieder an die Macht zu kommen, das Land zu zerstören und zu torpedieren, all das ist etwas, da hat er mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie Personen, die hier beispielsweise in Deutschland versuchen, etwas zu verändern.
Das ist richtig, ja. Deswegen, ich werde ja oft gefragt, was kann man von Milei lernen? Ja, alles eigentlich, weil wir haben die gleichen Probleme in Deutschland und Europa wie in Argentinien. Es lässt sich darüber streiten, über das Ausmaß, ja, ob die größer sind in Argentinien als in Deutschland. Ich würde sagen, dass zumindest bevor Milei in die Macht gegangen waren die Probleme noch größer. Von Inflation, Defizit, Staatsverschuldung, Nepotismus, Korruption größer als in Deutschland, aber wir bewegen uns da eben schnell hin. Und die Lösung ist eben der Weg, den Milei geht, mehr Freiheit. weniger
Wie
stark.
bewerten Sie es, eigentlich in diesem Sinne, wenn wir einen Blick rüberwerfen auf die US-Politik international gesehen, bezüglich den Zöllen von Donald Trump? Ist das nicht komplett konträr zum Wirtschaftsverständnis eines Libertären?
Ja, sicherlich. Milei und Trump sind eben und sehr unterschiedlich. Oder was heißt, es gibt da große Unterschiede zwischen beiden, weil Milei ist eben ein Ökonom. Er war Professor an der Universität. Er kennt die österreichische Schule in- und auswendig, hat alles von Mises, Hayek und Rothbard gelesen, von Walter de Soto auch. Er hat sogar meine Bücher gelesen und empfiehlt auch mein Buch In Defense of Deflation gerne. Bin ich ihm immer sehr dankbar. Ja, also ist er immer sehr, sehr großzügiger Mensch, ist auch Javier Milei. Und Trump ist eben, das ist ein Opportunist. Ja. Dem geht es auch nicht um die Ideen der Freiheit. Ja. Milei ist in die Politik gegangen, um Argentinien zum freiesten Land der Welt zu machen und die Ideen der Freiheit auch weltweit voranzubringen und sie zu verbreiten. Für Trump geht es nur um die Macht. Und er ist ein ökonomischer Analphabet. So, Milei möchte Steuern senken. Ja. Und er möchte, oder hat zwei Hauptunterschiede zwischen Milei und Trump. Wirtschaftspolitisch ist einmal das Geldsystem. Trump möchte ja, dass mehr Geld gedruckt wird. Er übt Druck auf den Präsidenten der Federal Reserve, dass der mehr Geld druckt und die Zinsen sinken.
Korrekt, ja.
So, Milei macht das Gegenteil. Er möchte die Zentralbank am liebsten abschaffen. Ja, hat er noch nicht geschafft, aber er hat zumindest mal die Geldbasismenge eingefroren, mehr oder weniger eingefroren. Das heißt, dass nie mehr Geld produziert wird. Also einer möchte mehr Geld produzieren, der andere möchte einfrieren. So, das ist einmal der Unterschied. Und dann und die Zentralbank ganz entmachten und Trump möchte eben die Kontrolle über die Zentralbank haben. Der andere sind eben die Zölle. Zölle sind Steuern. Und Milei möchte Steuern senken oder ganz abschaffen. Und Trump erhöht die Steuern. Und er meint sogar, Trump, das wäre gut für die Amerikaner. Wenn die Amerikaner die Güter importieren wollen, weil die günstiger sind oder eine bessere Qualität haben, sie nicht in den Vereinigten Staaten bekommen, dass die dann darauf eine Steuer zahlen müssen, einen Zoll. Da meint er, da würden die Amerikaner von profitieren. Also ökonomisch versteht Trump das zumindest von seinen Aussagen her nach nicht ökonomisch gar nicht. So, Milei hat auch in den USA gesprochen über Freihandel. Als er auf dem CPAC eingeladen war letztes Jahr, hat er eben versucht, Trump sozusagen vom Freihandel zu überzeugen oder Trump-Anhänger zumindest, hat es ja offensichtlich, ist es ihm das nicht gelungen. Andererseits, weil Trump ist natürlich auch ein Verbündeter im Kampf gegen den Wokismus, ja, gegen Sozialismus und Kollektivismus. Zumindest in diesem Kulturkampf rhetorisch ist Trump ein Alliierter und deswegen ist ja auch Milei auf der Seite von Meloni, von Trump, um gegen die weltweite linke Wokismus da mehr auf die Waage zu bringen. Und er versucht diese eben auch in allen Bereichen von den radikalen Ideen der Freiheit zu überzeugen. Ja, im Fall der Zölle ist es ihm nicht gelungen. Ich möchte aber dazu vielleicht auch noch sagen, dass, weil Milei das auch manchmal anspricht, dass es ja nicht so ist, dass Europa keine Zölle erhöhen würde. Und Trump die Zölle auch als als politisches Verhandlungsinstrument einsetzt, um eben Druck auf die EU und andere Staaten zu erhöhen, dass die sich Richtung Freihandel bewegen. Und bei der EU gibt es eben auch, besonders bei der EU, sehr viele nicht tarifäre Handelsbeschränkungen. Das heißt, es gibt Regulierungen oder Lizenzen, die verhindern, dass US-amerikanische Produkte in Europa eingeführt werden können. So, das sind jetzt keine Zölle, aber es sind nicht Zölle. Hindernisse für den Freihandel. So, und von daher, wenn Trump das aufregt und er sich darüber beschwert und dann sagt, ja, dann erhöhen wir die Zölle, wenn ihr das nicht senkt oder abschafft, diese Regulierung, diese Handelshemmnisse, dann kann das eben auch interpretiert werden als eben ein Verhandlungsinstrument, um da mehr letztlich mehr Freihandel hinzubekommen.
Ja, ich denke, das sehe ich da sehr ähnlich. Sehr, sehr interessante Einblicke von Ihnen, Herr Professor Philipp Bargus. Recht herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen, Herr Hopf. Vielen Dank für Ihre Arbeit.